Ja, ich möchte gerne auch von hier grüßen und die letzten Wochen ist mir ein Thema eigentlich irgendwie durchs Herz gegangen und ich denke, das ist ein Thema, wenn mir das von außen begegnet, dann bin ich derjenige, der zumindest dann anfängt wegzulaufen oder meine Schutzmechanismen haben, mich dem nicht zu stellen oder auseinanderzusetzen. Wenn wir daran denken, wir haben letzte Woche, wer hier gewesen ist, was gehört von der Barmherzigkeit Gottes. Der Barmherzigkeit, die der Jesus hatte mit diesem Mann, der 38 Jahre gelähmt war. Und das Letzte in dieser Begegnung, die dieser Mann mit dem Herrn Jesus hatte, da sagte der Herr Jesus zu ihm, gehe hin, sündige nicht mehr. Das Jahr ist jetzt 4 Tage alt. Weiß nicht, an welche letzte Sünde du dich erinnern kannst in deinem Herzen, dein Leben. Wie oft Sünde in diesen 4 Tagen in meinem Herzen und Leben schon Teil meines Alltags gewesen ist. In der Lieblosigkeit im Umgang mit meinem Nächsten, vielleicht mit meiner Frau, die falschen Worte, mich selber in den Vordergrund gestellt und damit unwahr gewesen. Und wenn wir weiter gucken in das Leben von David, dann merken wir seine Sünde durch Ehebruch. Aber ich möchte vorher noch ein paar andere Verse vor unser Auge oder vor unser Herz stellen und dich bitten, dass du mitgehst, einfach mal mit mir darüber nachzudenken, über das Wesen überhaupt der Sünde. Wo kommt die her? Was beinhaltet Sünde eigentlich? Und was für eine Strategie gibt es in meinem und deinem Leben gegen Sünde? Und Gottes Wort ist voll davon. Ralf hat heute Morgen aus Römer 7 schon vorgelesen. Da wird auch was gesagt. Durch das Gesetz nimmt die Sünde jede Begierde des Herzens und versucht, dich rüberzukriegen. Ich möchte aus Jakobus 1 lesen, ab Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott aber kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemanden. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von der eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechselschatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Zum Schluss möchte ich gerne noch mal ein paar Verse hier weiterlesen, aber hier erstmal innehalten. Hier werden uns 2 verschiedene Dinge vorgestellt. Einmal wird uns vorgestellt, wie das ist mit der Sünde, dass die Sünde den Ursprung hat in unserem Herzen. Wenn jemand sozusagen sündigt, wird er vorher durch die Begierde, die aus dem Herzen kommt, und an anderer Stelle sagt die Bibel, aus dem Herzen des Menschen kommt hervor, und dann wird die ganze Schlechtigkeit und Ungerechtigkeit irgendwie aufgezählt, die aus dem Herzen des Menschen hervorkommt. Und hier wird gesagt, wenn einer versucht wird, dann wird er von der eigenen Begierde gelockt und dann wird er fortgezogen. Da ist eine Kraft, wo ab einem gewissen Moment man nichts mehr entgegenzusetzen hat. Und wenn die Begierde sozusagen befriedigt wird, bringt sie die Sünde hervor. Das ist fast wie so eine Zeugung im eigenen Herzen. Und wenn dies vollendet ist, wird dann beschrieben, der gebiert wie ein Kind, was geboren ist, aber was die Sünde gebiert, ist der Tod, die Folge. Und das Unausweichliche der Sünde ist der Tod. Und wir kommen hier so oft zusammen und sind so dankbar, dass wir wissen, dass an dieser Stelle für den, der glaubt und der den Herrn Jesus hat, an dieser Stelle, der Jesus in den Riss gesprungen hat und hat gesagt, all das, was jetzt die Folge der Sünde ist, der Tod, dieses ewige Getrenntsein vor Gott, das nehme ich auf mich. Ich habe mich dafür schlachten lassen, kreuzigen lassen. Der Jesus ist in diesen Riss getreten, an dem schlimmsten Punkt meines Lebens eigentlich zu wissen, die Folge und wenn die Sünde zu Ende kommt, bringt es den Tod. Und der Jesus ist dazwischen getreten. Und als nächstes haben wir was gelesen eigentlich von diesem Programm Gottes. Irret euch nicht, geliebte Bruder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Was ganz anderes wie die Sünde, die aus dem Inneren kommt. Das Angebot der Rettung, der Lösung, die kommt von oben, von Gottes Seite. Da kann ich suchen und in mir suchen und nach Wegen suchen, mich zu verändern. Es wird da keine Möglichkeit geben. Jedes gute Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines wechselt Schatten. Nach seinem Willen hat er uns, und jetzt steht da, durch das Wort der Wahrheit geboren. Das ist das Wort der Wahrheit, was zeugt, was Leben hervorbringt und was auch zu einer Geburt und zu einer neuen Geburt führt. Und wir merken, und wir haben das eben in dem Lied auch gesungen, ich brauche ein neues Herz, ich brauche neues Leben. Und Gott gibt durch sein Wort und durch das Werk, was er in dem Herrn getan hat, gibt er dieses neue Leben, dem der glaubt. Und wenn wir ins Johannesevangelium gucken, und dann wird ganz am Anfang schon etwas von dem Herrn Jesus berichtet und gesagt, dass er das Licht der Welt ist. Hier ist der Vater der Lichter. Und Sünde in meinem Leben, und vielleicht kennst du das in deinem Leben auch, und das ist von Anfang an, vom ersten Blatt der Bibel so, wenn Sünde da ist im Leben, das Erste, was man versucht, ist, sich zu verstecken. Adam und Eva als erstes Blätter und Schürze gemacht und als Gott in die Nähe kommt, verstecken sie sich. Sünde ist die Reaktion des Menschen, ich verstecke mich, ich gehe nicht ins Licht. Gott ist Licht. Er bewohnt ein unzugängliches Licht. Er ist der Vater der Lichter. Und das Geheimnis besteht da drin und dieses Geheimnis ist genau dahin zu gehen, genau ins Licht zu treten. Damit die Sünde kraftlos wird, genau in die Gegenwart Gottes zu treten, dass er das Problem meiner Schuld und Sünde nimmt. Wie war das beim David, als er schon alles erreicht hatte, als sein Königtum groß war, als er schon Familie hatte, seinen Palast hatte, wo vieles beendet, also zu Ende war? Da kam ein Moment in dem Leben des Davids hinein, und wir müssten uns eigentlich heute Morgen, ich möchte einfach ein paar wichtige Stellen uns heute herausnehmen, wir müssten uns eigentlich mit mindestens 4 Kapiteln beschäftigen. Einmal den Sündenfall und die Zurechtbringung. Aber er hat auch 2 Psalmen darüber geschrieben, wo er einen Einblick gibt in das Innerste seines Herzens, was da alles vorgegangen ist. Ich denke so an Psalm 32 Psalm 51. Und überhaupt drüber nachdenke, wenn ich die Psalmen nehme, 150 Psalmen, ich jeden Tag einen nehme, in den Psalmen gibt es mindestens 7 Bußpsalmen, wo es darum geht, um umzukehren. Für jeden Tag der Woche vielleicht einen, oder wenn ich die Psalmen lesen würde, jeden Tag einen, würde mir das sozusagen 3x7 im Jahr begegnen, wie kehre ich um, wie bringe ich mein Leben wieder in Ordnung, was macht eigentlich Sünde in meinem Leben, welche Kraft, welche Macht ist da drin und letztendlich, welche Strategie habe ich dagegen, wie lerne ich Dinge in meinem Leben zu verändern, dass Sünde nicht Fuß fasst in meinem Leben. Manchmal wiederholen sich Sachen, an ganz bestimmten Stellen. Ich will das von mir mal erzählen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre ich jetzt nach Basbeck fahre. Aber am Anfang ging es mir dann so irgendwie, weil dann hat man dort alles getan, ist sehr übermüdet, macht sich am Weg nach Hause, sind dann oft, je nachdem, ob mit oder ohne Anhänger, 7 bis 9 Stunden, die ich dann unterwegs bin. Das eine ist erledigt, man geht nach Hause und irgendwie kommt dann so ein Blick aus der Fensterscheibe und dann fangen die Gedanken an zu kreisen, wo ich gemerkt habe, irgendwie, als mir das zweite Mal passiert ist, dass man sozusagen irgendwie einen Blick getan hat, irgendwie eine Frau gesehen hat, dass die gerade im Auto vorbeiführt, dass es geht nicht darum, den Blick danach zu werfen, aber die Gedanken dem nicht nachzugehen. Und als mir das zweite Mal das passiert, ich habe gesagt, ich muss meine Gedanken einfach, wenn ich sage, denk jetzt nicht an das, du wirst genau daran denken, ja. Also ich muss einen Schutzmechanismus in meinem Herzen haben, mit Sünde richtig umzugehen. Und ich weiß, das ist eine Gefahr, da ist irgendwo eine Falle und da ist eine Leere oder eine Lücke im Leben, dass man eine Strategie dagegen hat. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, oft bin ich oder vielleicht bist du auch derjenige, der bewusst eine Lücke und eine Leere einfügt im Leben. Der bewusst sagen, jetzt möchte ich mal irgendwie Abstand und Ruhe haben vor allem. Beim David war das scheinbar so gewesen. Es war die Zeit gewesen und wir können uns, oder ich kann mich nur ganz wenig da reinversetzen, wenn die Bibel sagt, irgendwie in 2. Samuel 11, es war die Zeit, wo die Könige in Krieg zogen. Was ist das für ein Jahresrhythmus, dass es eine Zeit gibt, wo die Könige in Krieg zogen? Es waren wahrscheinlich Zeiten gewesen, wo dann die Männer auch abkömmlich waren von den Äckern oder irgendwie von anderen Tätigkeiten. Es war aber auch eine Zeit, die einen nutzten es, um sich zu bereichern. Es war aber auch eine Zeit, denke ich, fürs Volk Israel zu sagen, ich möchte, dass der Raum, den Gott gibt, nicht von außen eingeengt ist und die Feinde von außen wirklich auf Abstand gehalten wird, dass der Einfluss von außen nicht hereinkommt. Es war eine Notwendigkeit auch gewesen, irgendwie teilweise in Krieg zu gehen, weil der Einfluss von außen, was Götzen anging, was anderes Gedankengut reinkommt, der war groß gewesen, auch ums Volk Israel hinein. Und in den folgenden Zeiten der Könige merkt man immer wieder, es wurde viel reingenommen, da wurden Höhen und Altäre für Götzen errichtet. Das waren Dinge, die von außen kamen. Es war die Zeit, wo die Könige in Krieg zogen. Nur ein König zog nicht. Der David blieb zu Hause, er schickte Joab und er schickte das ganze Volk. Ich glaube nicht, dass Kind und Kegel damit gezogen ist. Alles Kriegsvolk zog aus mit dem Joab und der David blieb zu Hause. Wenn ich einen Platz habe, wo Gott mich hingestellt hat, wenn ich eine Aufgabe habe, wo Gott mich hingestellt hat, dann ist es gut, wenn ich an dieser Aufgabe stehe. Jedes Mal, wenn David irgendwie an der Aufgabe stand, an einem Platz auch unter Verfolgung stand, hat er gemerkt, mein Gott ist mit mir. Und Gott ist derjenige, der die Dinge im Griff und in der Hand hat. Und jetzt blieb er zu Hause. Wir lesen, er stand des Abends auf. Hat also den ganzen Tag vertrödelt. Ich weiß nicht, was er die Nacht davor gemacht hat. Und er geht auf die Terrasse und seine Augen sehen unterhalb irgendwie seines Palastes eine Frau, die badet. Und man merkt, dass dann das, was wir im Jakobusbrief gelesen haben, dass halt diese Begierde fortzieht. Und der David hatte eine Macht gehabt und ein Umfeld gehabt. Und da habe ich gedacht, ich möchte nicht dieses Umfeld haben, was der David in dem Moment gehabt hat. Und ich denke, manchmal stehe ich auch in so einem Umfeld, die all das Schlechte, was aus meinem Herzen herauskommt, decken. Und dem nicht entgegentreten und sagen, hör mal, das ist nicht gut. Er hat ein Umfeld, hatte natürlich als König die Macht gehabt zu sagen, seine Knechte zu schicken, erstmal zu fragen, wer ist die Person? Er sagt, es ist die Batseba, es ist die Frau des Urias. Und es geht keine Alarmglocke bei ihm los. Er geht bewusst einen Weg in die Sünde hinein. Er wird fortgerissen von der Begierde seines Herzens. Er lässt die Batseba rufen. Und diese Sünde zieht so viel mit sich. David war über ein Jahr, würde ich sagen, wenn ich das so richtig interpretiere. Ich habe manchmal gedacht, zwischen 1 und 2 Jahren Gefangener dieser Schuld und dieser Sünde. Ohne Ausweg, ohne irgendwie zu wissen, wie komme ich da raus. Ohne überhaupt auch einen Willen oder eine Idee zu haben. in dieser Zeit, wenn wir Psalm 32 leben, da zerriss es seine Glieder, sein Innerstes. Er hatte keine Kraft mehr. Er merkte, wie Sünde ihn zerstörte und kaputt machte. Aber es gab keinen Weg irgendwie, den er zurücksuchte. Ich habe das gedacht, wenn wir uns jetzt irgendwie im Alten Testament mittwochs beschäftigen, eigentlich ist jeder Fehltritt, jede Schuld, jede Sünde, die Abraham begangen hat, Isaac oder Jakob, Gott ist derjenige, der eingegriffen hat und zurückgezogen hat. Gott ist derjenige, der herausruft und herauszieht aus der Sünde. Ist kaum irgendwie zu, hab jetzt keine Idee, wer von selber in der Bibel auf die Idee gekommen ist, zu sagen, ach ja, ich mach mich zurück, außer Gott greift ein durch innere und äußere Umstände. Und Gott greift ein, wenn das Herz und die Seele so weit ist und so merkt, ich brauche was anderes. Es gibt Momente, da kann man jemandem was sagen, das prallt nur so ab. Gott weiß den richtigen Moment, wo er redet und auch Dinge anspricht, auch Sünde in meinem Herzen und mit Sicherheit auch in deinem Herzen. Er weiß den Moment, er weiß auch um die Grausamkeit der Sünde, was es anrichtet im Inneren, im Äußeren meines Lebens und deines Lebens. Aber seine Liebe ist irgendwie dran und will dich da rausholen, will dir aber auch was an die Hand geben, zu sagen, du musst nicht, das muss nicht der Fahrplan deines Lebens sein, Sünde. Ja, dieses Hinfallen und wieder aufstehen. Ich komme jetzt nicht auf den, wo es in Sprüche, ich weiß nicht, ob es 8 oder so steht, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Es geht darum, wenn du und ich, wenn wir sündigen, wieder aufzustehen und nicht liegen zu bleiben und nicht die Sünde zu dem Ort zu machen, wo wir zu Hause sind. Und dieses sich zu Hause machen in der Sünde war für den David, er musste seine Sünde verbergen, weil es wurde ihm geschickt irgendwie durch Batseba, ich bin schwanger. Dann fängt er an, die Sachen durch Heuchelei verdecken zu wollen. Er lässt den Uriah zu sich kommen während des Kriegszuges. Er versucht ihn in das Haus seiner Frau zu lotsen. Es gelingt ihm nicht, weil das Herz des Urias hängt an dem Platz, wo Gott ihn hingestaltet hat. Es hängt an dem Heer, an Joab, an dem Volk. Wie kann ich jetzt nach Hause gehen in mein Haus, während die anderen in der Schlacht sind? Ich kann das nicht. Er legt sich draußen auf die Straße zum Heerlager, aber nicht, geht nicht nach Hause. David merkt, er kann nicht heucheln, er kann die Sünde nicht verdecken. Er macht noch einen Versuch, er macht den Uriah besoffen und es ging auch nicht. Er geht wieder zurück zu dem Heer, aber nicht zu seiner Frau. Sünde zu verdecken, zu vertuschen, ist keine Lösung, weder für das Herz noch für das Äußere. Und er zieht immer mehr Leute mit hinein. Er versucht, die Sünde dadurch zu eliminieren, dass er einen so gehässlichen Plan hat, den Uriah umbringen zu lassen durch die Heeresmacht der Feinde. Wie viele perfide Pläne habe ich schon gehabt in meinem Leben, Sünde irgendwie anderen zuzuschieben, mich für besser zu halten oder irgendwie Dinge in ein falsches Licht zu stellen. Aber Hauptsache, ich stehe gut da. Kennst du das? Sünde hat eine Kraft und eine Macht im Herzen, im Leben und es macht dich weder glücklich noch froh. So war das beim David gewesen. Jetzt will ich doch irgendwie aus 2. Samuel 12 ein paar Verse lesen, wie Gott dann irgendwie eingreift, bevor wir noch auch in den Psalm 51 ein bisschen hineingucken. 2. Samuel 12, und ich finde das eine zu Herzen gehende Geschichte, und ich glaube, am meisten können die Kinder unter uns damit folgen, wenn sie die Geschichte hören, die dem David vorgetragen wird. Und der Herr sandte Nathan zu David, und er kam zu ihm und sagte zu ihm, zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge, der Arme hatte aber nichts als nur ein einziges kleines Lamm, was er gekauft hatte. Das Geld war weg, das Lamm war noch da, sonst hatte er nichts. Und er ernährte es. Es wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es und seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann, dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen oder von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Was für eine Geschichte. Mich hat das immer bewegt, wenn ich das gelesen habe. Das ist mir ans Herz gegangen. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann. Und er sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Das Lamm soll er vierfach erstatten, dafür, dass er diese Sache getan hat und weil es ihm um den Armen nicht leid getan hat. Da sagte Nathan zu David, du bist der Mann, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet und habe dir das Haus deines Herrn gegeben, die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was Böses ist in seinen Augen? Uria, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammons. Nun, denn so soll das Schwert von deinem Hause auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, deine Frau zu werden. So spricht der Herr, sieh, ich lasse aus deinem Haus Unglück über dich erstehen und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie in deines Nächsten, dass er bei den Frauen liege vor den Augen der Sonne. Denn was du hast im Verborgenen getan hast, das werde ich tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Und dann finde ich eines der beeindruckendsten Stellen der Reaktion des Davids in Vers 13. Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du wirst nicht sterben. Soweit erstmal Gottes Wort. Also selbst auch kenne ich das aus meinem Leben. Wenn ich in Sünde liege, habe ich doch noch ein Empfinden für Dinge, die außerhalb von mir geschehen. Merke ich schon, was Gerecht und Ungerechtigkeit, ich komme nur nicht an die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit meines Herzens dran. So ging das dem David auch. Er hatte gar nicht gemerkt, dass der Gott durch den Nathan von ihm und zu ihm gesprochen hat. Er hatte nicht gemerkt, dass er der Mann war des Reichtums. Er hatte nicht gemerkt, dass er derjenige wäre, der Besuch hatte. Besuch von dem Widersacher, der ihn gezogen hat durch die Sünde. Und er ihn verleitet hat dazu, jemand anderes für den Gastgeber in seinem Herzen, seinem Haus bezahlen zu lassen. Wie grausam ist Sünde und wie hässlich ist Sünde. Und wie sehr entspricht das meinem Herzen und vielleicht auch deinem. Die letzten Jahre immer wieder gedacht, egal was mir begegnet von außen. Man musste dann oft auch an die Stelle denken mit diesem Balken dem Balken im Auge, wenn ich den Splitter im Auge des Nächsten sehe. mir Dinge begegnen, dann merke ich, das ist was, das entspricht auch deinem Herzen und deinem Leben, Manfred. Das ist auch zu finden, vielleicht nicht so offensichtlich und vielleicht auch nur in Gedanken. Sünde ist dieses Problem dessen, und das sagt David ein Stück oder klärt das auch ein Stück auf in seinem Bußpsalm, Psalm 51, er sagt, ich bin in Sünde geboren. Ich bin aus Sünde herausgekommen, aus dem Leib meiner Mutter. Ich sündige, bin nicht Sünder, weil ich sündige, sondern ich bin Sündiger, weil ich in Sünde geboren bin, weil das meiner Natur entspringt, weil ich geboren wurde als ein Mensch, der keine Verbindung zu Gott hatte. Wenn ich ein Mensch war, weil ich von Sündern geboren bin, das entspricht meiner Natur. Ich denke immer, das wäre was von außen, ne? Und es kommt aus meinem Inneren heraus. Also das Problem der Sünde ist halt nicht, ach so, ich sündige nicht, dann bin ich keiner, sondern es spricht meiner Natur, dass ich Sünder bin. Wir haben es gelesen eben im Jakobusbrief von dem Vater der Lichter. Und jetzt macht David was. Er sagt David zu Nathan, als Gott ihm das so vors Herz und vor Augen gestellt hat, im Moment, wo es Gottes Zeitpunkt war und wo es wirklich auch den David in eine richtige Entscheidung gestellt hat. Viele Zeitpunkte davor, glaube ich, wäre er gar nicht in der Lage gewesen. Gott weiß den Zeitpunkt, wann er zu reden hat, in meinem Leben, deinem Leben. Und David trifft eine Entscheidung und dann sagt, ich habe gesündigt. Er stellt sich ins Licht Gottes. Und es ist noch ein Vers, der mir da irgendwie direkt vor Augen steht, aus Psalm 51. Der sagt, dass du Recht behältst, Gott. Gott behält immer Recht. Er hat keines Wechselschaffen, er ist ewig. Er ist ewig der Gleiche. Gott hat immer Recht, wenn er zu mir und zu dir redet. Und David gibt in diesem Psalm 51 Gott Recht, du hast Recht. Und er gibt auch hier in der Antwort Gott Recht. Ich habe gesündigt vor dem Herrn. Und weißt du, was ich vielleicht in Worten dir, vielleicht meiner Frau oder anderen antue? Das tue ich Gott an. Ich habe eine Verantwortung vor dem, der mich erkauft hat. Deshalb ist Sünde nicht nur ein Problem von Menschen, die Gott nicht kennen oder noch keine Kinder Gottes sind, sondern Sünde ist auch ein Problem von dir und mir, wenn du Kind Gottes bist. Weil Sünde will immer wieder was Trennendes hineinfügen zwischen der echten Gemeinschaft zum Herrn. Haben wir eben im Lied auch was von gesungen, von der Nähe zum Herrn und zu Gott. Will da eine Lücke oder was hineinschieben, dass ich wieder mich selber lebe. Dass ich keine Korrektur habe, keine Gemeinschaft. Und dann entziehe ich mich auch einer echten Gemeinschaft, auch mit denen, die mit dem Herrn unterwegs sind. Sünde zerstört und macht alles kaputt. Aber dieses ins Licht treten, ich habe gesündigt, kommt eine direkte Antwort Gottes durch den Nathan. Und er sagt, so hat der Herr deine Sünde hinweggetan. Ein oder zwei Jahre schleppt er die Sachen mit sich rum. Und ich weiß auch um Wochen, Monate oder Jahre, die ich Dinge in meinem Herzen rumgeschleppt habe. Ins Licht zu treten und mich mehr vor Gott zu schämen wie vor Menschen. Menschenfurcht war über Jahre für mich das Haupthindernis, Sünde nicht ans Licht bringen zu lassen, weil ich denke, was soll denn der andere von mir denken? Wie dumm war das von mir? Gottesfurcht, Angst zu haben oder vor Gott zu stehen und zu wissen, er will frei machen. Und wie befreiend ist das, im Licht zu stehen. Sobald du im Licht stehst, ist die Finsternis gewichen. Sobald dich Gottes Licht, Gottes Vergebung, dann ist alles andere weg. Guck mal noch rein, einfach ein paar Verse will ich mit dir durchgehen, damit du einfach einen ganz kleinen Eindruck mit mir hast oder neu wachkommen. Du kennst den Psalm 51 mit Sicherheit genau, so wie ich den kenne. Aber wie viele Facetten hat die Sünde? Wie viele Bereiche hat der Jesus gut gemacht auf Golgatha? Wie tief geht sein Versöhnungswerk von Golgatha hinein in dein und in mein Leben oder kann es hineingehen, wenn du in dieses Licht trittst. Ich fange einfach mal an zu lesen, dem Chorleiter, ein Psalm von David. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Er suchte da, und wie wir das in Jakobusbrief gelesen haben, es geht alles von Gott aus, dem Vater der Lichter. Er sucht um Gnade und sucht nicht selber irgendwas zu tun. Gnade ist, dass ich weiß, ich bin verloren. Ich bedarf der Begnadigung dessen, der das Sagen hat. In mir ist nicht zu finden, was es rechtfertigt, irgendwie frei zu sein, leben zu können. Er sucht Gnade bei Gott. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade, also nach der Größe des Allmächtigen, nach seiner allmächtigen Gnade. Dann kommt der nächste Sache, tilge meine Vergehen. Es muss was ausgetilgt werden, sonst geht's nicht weiter. Und es muss nach dem, was ich vergangen habe, ausgetilgt werden. Es muss weg, beiseite geschafft werden. Also die Gnade Gottes, es muss was getilgt werden nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Angewiesen auf die Barmherzigkeit Gottes. Es geht weiter und es sind so viele Bilder benutzt. Und diese Bilder sagen alles, in welche Bereich wirklich Gnade und Vergebung hineinfasst. Und es ist so unterschiedlich, wie du bist und wie ich bin. Manchmal versucht der Teufel, dich bei deinen Schwächen, manchmal auch bei deinen Stärken dabei zu kriegen. Und die sind so unterschiedlich. Und Zurechtbringung ist auf der gleichen Grundlage immer das Gleiche, aber auch unterschiedlich, wie Gott damit vorgeht. Es ist immer auf der Grundlage des Versöhnungswerkes von Golgatha. Wasche mich völlig von meiner Schuld. Er merkte diesen Schmutz. Er merkte, es ist etwas, wo es kein Mittel gibt, außer wenn Gott es macht. Der Petrusbrief sagt, gewaschen in seinem Blut. Das ist das Reinigungsmittel für Schuld. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Das ist geschehen auf Golgatha, eine vollkommene Waschung, eine vollkommene Reinigung. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Das ist im Inneren, wenn man verdeckt und verbirgt, aber erst recht, wenn man ins Licht tritt. Dass man wirklich den Ausmaß überhaupt sieht. Ich kann den Ausmaß meiner Schuld nur erkennen, wenn ich im Lichte stehe. Und Gottes Licht hinein scheint in dein und in mein Herz. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was Böses in deinen Augen, damit du recht im Recht bist, mit deinem Reden rein erfunden in deinem Richten. Gott hat immer Recht. Und meine Sünde und meine Schuld richtet sich in erster Linie gegen den lebendigen Gott, der dich gemacht hat und der Anspruch hat auf dein Leben, der dich vielleicht auch erlöst und erkauft hat durch sein Blut, dessen Eigentum du bist. Es ist auch so, dass Schuld bekannt werden muss im Miteinander. Es kann nicht sein, dass ich schuldig werde an einem, nicht meine, ich könnte das nur zwischen Gott und mir lösen. Es war als Jugendlicher, als junger Erwachsener viele Jahre lang mein Problem gewesen. Ich sage die Sachen Gott und Gott sagt, geh zu dem hin. Und ich sage, schäm mich. Und Gott hat nicht losgelassen, bis ich hingegangen bin und auch Dinge vor Menschen bekannt hat. Aber Sünde ist eine Sache, die auch in erster Linie zwischen mir und zwischen Gott ist. Wo die Beziehung kaputt gemacht worden ist, mutwillig, bewusst, aus eigenem Willen. Weil ich Dinge reingelassen habe, zugelassen habe, die gegen Gott standen. Gott ist gerecht und Gott meint es gut. Aber ich muss Gott Recht geben. Das fällt manchmal schwer, zu sagen, ja, du hast Recht. Du hast auch Recht mit der Beurteilung meines Herzens und meines Lebens. Und jetzt dieser Vers, sieh, in Schuld bin ich geboren, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast gefallen an der Wahrheit im Inneren und im Verborgenen wirst du Weisheit kundtun. Diese Botschaft und diese diese Nachricht von dem Nathan und dieses Bild mit diesem armen Mann und dem Schaf und diesem Wert, die das hatte für den Schaf, hat dazu geführt, dass die Wahrheit im Inneren auch in Davids Herz kundgetan werden konnte, dass Gott hineinreden konnte, dass Gott neu ihm zeigen konnte, wie es wirklich um ihn stand. Und dann dieser Schrei, entsündige mich, die Sünde muss raus mit Ysop. Eine Art Pinsel gewesen, eine Art, ich weiß nicht, ob es ein Tierschwanz oder war, wo früher sowohl Wasser wie auch Blut besprengt worden ist. Da merkt, da muss mehr her, da muss eine Reinigung da sein. Entsündige mich mit Ysop, ich werde rein sein, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Er begibt sich ganz mit seinem Leben in die Hand Gottes. Sagt, mach du das. Mach du das. Ich höre auf, irgendwas selber zu tun. Mach du das. Und er weiß auch, was dann kommt. Er weiß, es wird weißer sein wie Schnee. Lass mich die Fröhlichkeit und die Freude hören. So werden die Gebeine jauchzen. Die Gebeine, die du zerschlagen hast. Gott lässt nicht zu, irgendwie bei den Seinen, die Sein sind, dass Sünde auf Dauer irgendwie der Weg ist, dass man mit glücklich sein kann, dass man mit Jauchzen sein kann. Ein Kind Gottes kann nicht mit Sünde glücklich sein. Einen Moment vielleicht erhaschen, wo er meint, jetzt habe ich was. Aber der Herr, der erneuert das. Er bringt die Gebeine wieder hoch. Er bringt die Freude zurück ins Herrn. Und jetzt kommt was hinein. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, wo ich gesagt habe, ich werde davon nicht schweigen, werde auch heute, wenn ich dran bin, ich hätte auch gern einen anderen Bruder vorgelassen, davon reden. Lehren will ich die von dir abgefallen, deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Nicht, weil ich es besser weiß, nicht, weil ich besser bin, weil ich es erlebt habe, was der Herr in meinem Herzen so oft getan hat. Und weil ich darum weiß, um die Freude, die in der Vergebung ist und erst die Freude, die es ist, ins Licht Gottes zu treten. Deshalb habe ich gesagt, ich will aufstehen und ich will das sagen. Nicht, weil ich dich belehren oder beschulmeistern möchte, sondern Anteil geben möchte an dem, was der David erlebt hat und was Gottes Wort sagt. Und als letztes ganz hinten dran ist es ein Grund, weil ich es in meinem Herz und Leben immer wieder auch erleben durfte. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkündet. Weißt du, wenn du anfängst, deinen Gott zu preisen, wenn du anfängst, dass Lob Gottes Teil deines Lebens ist, ist das mit eines der besten Mittel, dich vor Sünde zu bewahren. Und das Erste, was verstummt in meinem Leben und vielleicht auch in deinem, ist der Lob Gottes, wenn Sünde zugegen ist. Die Opfer Gottes, also ein Vers vorher, denn du hast kein Gefallen an Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Gott möchte erstmal das Herz. Gott möchte erstmal, dass die Dinge wirklich göttlich geregelt sind. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Tue, Zion, Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalem. Dann wirst du Gefallen haben an rechten Opfern, Brandopfern und Ganzopfer. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Schlachtopfer und Brandopfer wollte er nicht. Und als letztes, zwei, drei Verse später, stehst du dann, wirst du gefallen haben. Wisst ihr, gerade dieses Brandopfer ist ein Opfer, was auf dieses Ganzopfer zur Ehre Gottes hinweist. Und wenn Gott dein und mein Leben zurechtgebracht hat und zurechtbringt, dann kann mein Leben ein Opfer sein, zu sagen, alles soll zu seiner Ehre ausschlagen. Alles soll ausschlagen zur Verherrlichung des Herrn Jesus und Gottes. Das Brandopfer, das erste Opfer, was erwähnt ist, stand nicht in Beziehung in erster Linie zur Schuld, sondern in ganz wurde es Gott geopfert. Und es hat in allen Seiten das Wesen und die Herrlichkeit und die Schönheit des Herrn Jesus gezeigt. Und in allen wurde Herr Jesus geopfert, ganz für Gott, aber auch ganz für deine und meine Sünde. Wollen wir noch einen ganz kleinen Moment nochmal in den Jakobusbrief hineingucken. Und ich finde das eigentlich total schön, was uns da noch weiter irgendwie gezeigt wird. Ich gehe nicht auf alles ein, aber ein, zwei Sachen würde ich gerne uns noch vorstellen. Jakobus ab Vers 19, also 1, Vers 19. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören und langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seele zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen, und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Glückselig war ein Hauptbestandteil der ersten Stunde. Und ich möchte ein paar Sachen dir zumindest aufzeigen, nochmal in diesen Versen. Einmal Vers 21. Deshalb legt alle Unsauberheit und alles Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seele zur Rettung vermag. Also alles Unreine, alles Unsaubere, alles, was hineinführt in Schuld und Sünde und wegzieht, abzulegen und das eingepflanzte Wort mit Sanftmut aufzunehmen. Wir haben vor ganz am Anfang betrachtet, das Wort der Wahrheit, dass wir darin geboren sind, wenn wir Kinder Gottes sind. Wir sind geboren durch das Wort der Wahrheit. Wenn ich geboren bin und Kind Gottes bin, dann soll ich das Wort aufnehmen mit Sanftmut, dass es das auch erschafft in meinem Inneren, in meiner Seele, diese Veränderung, dass das eine rausgeschmissen wird und dass ich sozusagen herausgerettet, das ist nicht, ich glaube, es ist nicht die Erlösung, die ist durch sein Wort und durch die Vergebung, ja, die Seele zu retten vermag, dass man einfach frei wird aus diesem verzweifelten Ruf, den der Ralf uns aus des Römer 7 vorgelesen hat, ich elender Mensch. Und dann ist Wort, ist Gottes Wort, was direkt dagegen spricht und sagt, deshalb bist du jetzt frei. Das Wort der Wahrheit schafft von diesem elenden Zustand, obwohl Kind Gottes, hin zu einer Freiheit aus dem Wort Gottes. Gott vermag das zu tun. In meinem Leben hat er es oft getan. Und jetzt kommt was da hinein und das spielt, glaube ich, hinein. Das, was der David getan hat und was ihm zur Sünde irgendwie verführt hat. Er war nicht an dem Platz, wo Gott ihn haben wollte. Zur Zeit, wo die Könige auszogen, da war er ganz woanders. Und hier ist etwas, wo wir merken, dass ein Übergang ist, der, ich glaube, so scharf und so speziell kaum zu woanders zu finden ist, wo die meisten Stellen in der Bibel von der Gnade sprechen, kommen hier irgendwo die Werke dazu und wir müssen das richtig einordnen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht im Spiegel betrachtet und dann weggeht und hat sogleich vergessen, wie er beschaffen ist. Für mich ist das Spiegel oft ein Bild, was ich sehr genieße. Wenn Gott mich in sein Licht stellt, ich im Spiegel des Wortes Gottes bin, dann merke ich bin schuldig, ich bin Sünder. Ich bin der Mensch, ja, ich bin der Mensch, der das Schaf genommen hat, der dem anderen Schaden zugefügt hat. Und das Schöne ist, wenn Gott den Spiegel vorhält, ist das fast wie im Badezimmer. Darunter ist das Waschbecken der Gnade, wo abgewaschen werden kann, wo die Sünde getilgt werden kann, wo Gott anbietet, durch mein Blut kann alles wieder gut werden. Und jetzt wird hier was gesagt, dass wir nicht nur Täter sein sollen, sondern dass wir nicht nur Hörer sein sollen, sondern Täter des Werkes, damit wir der wird sein in seinem Tun glückselig sein. Also wer hört und tut, wer zum Täter, wer zum des Werkes, was Gott vorbereitet hat, wer da drin, wo Gott dich zu berufen hat, dass wir ihm dienen, dass mein Leben ihm gehört, wer anfängt, Gott sein Leben zur Verfügung zu stellen, da füllt Gott das Herz und die Seele aus. Wir haben eben was ganz kurz gehört vom Dank, ist ein Schutz vor Sünder, aber dass du beschäftigt bist mit den Dingen, wofür Gott dich neu gemacht hat. Der David sagte, ich weiß jetzt nicht, im Psalm 32 oder 51 war, schaffe Gott mir ein neues Herz. Ich bedarf eines neuen Herzens, ich brauche neues Leben aus Gott. Ich kann nicht mit meinem alten Herz Gott gefallen. Und das weiß jeder, der Kind Gottes wird, weil er das erlebt hat. Aber wir wissen auch um Momente, wo man sagt, erneuere das, schaffe, mach mir das neu in meinem Leben. Und wenn Gottes Wort bewirkt, dass du handelst in deinem Leben nach seinem Willen, wird das dein Herz ausfüllen, das wird dich schützen vor der Anfälligkeit für Sünde. Ich finde das großartig und das ist, glaube ich, jetzt auf der einen Seite nur angekratzt, aber mir ging es darum, nicht um lehrmäßig alles darzustellen, sondern mir ging es darum, dein Herz nochmal mit hineinzunehmen. Wir sind schon 4 Tage im neuen Jahr. Manches, was ich und du dir vorgenommen hast, ist vielleicht schon hinten runtergefallen. Aber es gibt eine Möglichkeit der Vergebung für Dinge, die noch nicht geregelt sind. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, vor Sünde zu bestehen, wenn der Jesus mehr und mehr Hauptbestandteil deines Herzens und deines Lebens ist. Und wenn du weißt, wo Gott dich haben möchte und hingestellt hast, dem David war klar, ich will das erzählen anderen. Wo sind Menschen, mit denen du zusammen bist in deiner Nachbarschaft, die die Botschaft des Kreuzes noch nicht kennen, die noch nicht wissen um ihr Verlorensein, aber auch noch nicht wissen um die Erlösung. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo Gott dich gebrauchen will und möchte und das ist so unterschiedlich, das weiß ich. Aber es ist ein Bewahrungsmittel vor Sünde. Lassen wir in das neue Jahr auch hineingehen mit dieser Freude, die Gott schenken kann. In dieser Geborgenheit in ihm und durch ihn. Und diese größte Freiheit, die ich habe, ist auch in der Beschäftigung in der Zeit zu sagen, ja, ich bin dieser Mann. Ich bin, wie der Nathan sagte, du bist der Mann. Bewusst zu wissen, ich bin der Mann, der ein Sünder ist. Aber Gott hat mir vergeben. Gott hat mich zurückgezogen, sein Licht. Ich weiß um das Eins und das Jetzt. Vielleicht nimmst du etwas davon mit in die Beziehung und in die Woche zu deinem Herrn. Amen.